So, wenn wir mal die paar Sekunden warten, damit auch alle Streamingdienste hinterherkommen. Hallo zusammen, Folge Nummer 9. Heute zu Gast bei uns ist der liebe Maximilian oder einfach kurz Max Lüders von Mara Solutions. Und mit Max zu reden macht immer sehr viel Spaß, deswegen habe ich mich sehr auf die heutige Folge auch wieder gefreut. Max hat immer eine sehr, sehr klare Meinung, das finde ich auch sehr, sehr gut. Von daher, Max, stell dich doch selber mal vor, sei gegrüßt.
Moin, hi. Max, das habt ihr ja schon gehört, Co-Founder von Mara. Mara hilft Unternehmen. Ich fange einfach direkt mal an, kurz, was wir machen, was hoffentlich gewünscht ist. Mara hilft Unternehmen dabei, Kundenfeedback wie Produktrezensionen automatisiert zu strukturieren und auszuwerten. Und dann vor allem kontinuierlich zu tracken, um irgendwie so nah am Puls der Konsumenten zu bleiben sozusagen. Also ein bisschen automatisierte Marktforschung, auch wenn das manchmal nicht so gerne gehört ist. Also können wir später kommen.
Ja. Genau, denn heutige Folge heißt, wenn Systeme das Lernen lernen, immer so ein bisschen auf Machine Learning angelegt. Es ist immer so ein bisschen lustig, oder? Systeme das Lernen lernen, das klingt alles immer so mythisch.
Es klingt sehr, sehr groß und wird auch meiner Meinung nach oft überschätzt, was da dahinter steckt. Es klingt so sehr menschlich und davor haben Leute manchmal Angst, was natürlich nicht gut ist und nicht Zweck
absolut.
Der Sache.
Absolut. Es ist auch etwas, was du auch sagst, dass euer Produkt quasi eine zusätzliche Unterstützung ist, ein zusätzliches Werkzeug und kein Ersatz für irgendwelche für wertvolle menschliche Arbeit, sage ich mal so.
Absolut.
Genau, aber da kommen wir sicherlich zu, jetzt im Lauf der Folge. Maschinelle Marktforschung ist das Thema von Mara. Da haben wir so ein bisschen, da kriegen wir gleich bestimmt ein bisschen Input, wie das funktioniert. Dann hätte ich wieder ein paar investigative Fragen stellen. Werden wir sicherlich heute eine sehr, sehr spannende Stunde zusammen verbringen. Jetzt führ uns doch mal ein bisschen ein. Maschinelle Marktforschung. Wie kamt ihr erstmal drauf? Wenn wir How to Build a Startup haben wir oft so ein bisschen, oder versuche ich immer so ein bisschen rauszustellen, wie komme ich eigentlich dahin? Weil ich glaube, viele, die sich überlegen, selbstständig zu machen oder eine Firma zu gründen, haben immer so diese Frage, was mache ich eigentlich? Und von daher, Max, erzähl doch mal, wie seid ihr eigentlich reingekommen in dieses ganze Thema?
Ja, ich habe witzigerweise gestern erst mit einer Freundin drüber geredet. Und das ist manchmal so diesen Typus von Gründern und Gründerinnen gibt, Gründen des Gründens wegen. So Hauptsache, ich mache irgendwie mein eigenes Ding und gründe eine Firma und auf der Suche nach dem großen Ding. Und bei uns ist das echt anders gewesen. Bei uns war es eher so die Chance, die sich irgendwie aufgetan hat, sowas anzugehen. Und wir hatten vorher nicht viele Berührungspunkte mit Entrepreneurship an unseren Unis und so. Sondern wir kennen uns, jedenfalls Tobi, mein Mitgründer und ich, von der Uni in Karlsruhe, wo wir beide promoviert haben am gleichen Lehrstuhl. Und wir bauen auf seine Dissertation auf. Dann war sozusagen, was wir machen, habe ich ja kurz gesagt. Darum hat sich natürlich seine Promotion gedreht. Wir waren dann irgendwann an einem Punkt, wo wir festgestellt haben, okay, das ist irgendwie so cool, da lässt sich wahrscheinlich was drauf aufbauen. Das kann man wahrscheinlich Unternehmen verkaufen und lass uns die Sache probieren. Und dann haben wir, die Geschichten sind natürlich alle immer länger, ich versuche es ja in der Stunde ein bisschen kürzer zu halten, irgendwann uns entschieden, das Exist-Gründerstipendium zu beantragen, was Ausgründung aus Universitäten fördert. Hat man die Möglichkeit, noch eine dritte Person mit reinzunehmen. Der Tobi kannte Ingo von seinem Job bei McKinsey, wo er als Data Science Consultant gearbeitet hat. Und dann haben wir das bekommen und haben zu dritt losgelegt. Und man muss auch wirklich sagen, es ist echt ein großer Luxus, dieses Programm, weil du ein Jahr dich nicht, jedenfalls nicht sorgen musst. Ja? Nicht kümmern um dein Lebensunterhalt ist falsch, aber du musst dich nicht sorgen. Und das macht den Schritt natürlich sehr, sehr einfach. Und dann sind wir hingegangen. Ja. Und das ist auch, wir sind alle, glaube ich, sehr froh, dass wir hingegangen sind. Was macht
ist das was,
viel Spaß.
Was länderspezifisches oder ist das was vom Bund kommt?
Nee, es ist vom Bund. Also es ist ein Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und fördert, wie gesagt, ich sag mal, vielversprechende Ausgründungen aus Universitäten von Studenten, Promovierenden und so weiter.
Aber das heißt, sag das mal so ein bisschen provokativ. Du warst nie wirklich arbeiten im Angestelltenverhältnis irgendwo, sondern bist quasi gleich von der Uni dann in diese Mara-Geschichte rein, oder?
Jein, also was ein paar Leute gerne vergessen, was ich auch nachvollziehen kann, bei der Promotion sitzt du ja nicht die ganze Zeit in deinem stillen Kämmerlein und forschst irgendwie vor dich hin, sondern du bist ja ein Angestellter an der Uni, der seine Aufgaben hat, sei es Lehrveranstaltungen betreuen, Drittmittelprojekte, so ein bisschen, ich sag mal plump, wissenschaftliche Beratungsprojekte. Von daher kenne ich die Welt. Ich hatte auch Praktika in Beratung etc. Aber ja, ich sozusagen, ich bin nicht von der Uni weg in den Job und dann die Gründung, sondern ich war schon im universitären Umfeld den größten Teil meiner Zeit.
Ja. Aber das heißt, hattet ihr denn aber, also ich stelle mir das gerade schwierig vor, wenn ich überhaupt, also ich habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich wäre es cool, eigene Firma zu haben. Oder zumindest so spätestens seit Beginn meiner beruflichen Karriere, damals im Studium. Deswegen war für mich dieser Schritt, für mich war eigentlich die ganze Zeit immer nur so, wo ist der Zeitpunkt, wenn, ne? So, und und wobei ich auch nie so aktiv damit kokettiert habe, ehrlich gesagt, aber ich habe quasi die erste Chance, die sich bot, dann ergriffen, und um da meine ersten Erfahrungen zu machen. Wie war das bei euch? Habt ihr alle drei eigentlich gar nicht vorgehabt, eine Firma zu gründen und dich dann?
Ja, das kann man schon sagen, ja. Also es hat sich sozusagen angeboten, ne? Es hat sich uns ein bisschen vor die Füße gelegt, sage ich jetzt mal plump. Und wir waren jetzt nie, glaube ich, alle drei vom Typ her darauf fokussiert, wie können wir uns selbstständig machen. Ne? Also wir können uns, glaube ich, auch alle drei vorstellen in einem, also was, glaube ich, uns alle auch mit denen oder uns Gründer alle eint, dass wir auch alle keine Lust auf ein Angestelltenverhältnis haben, in dem man quasi sehr plump gesprochen das kleine Rädchen ist. Aber wir können uns, glaube ich, auch alle vorstellen, dass es Angestelltenverhältnisse gibt, in dem man mit einem Gründer, Gründerinnen-Gedanken vorgehen kann und Dinge gestalten kann. Ich glaube, darum geht es im Grunde uns allen und das eint uns. Und deswegen war das auch irgendwie für uns ein cooler Schritt und eine coole Möglichkeit. Und wir sind da natürlich eine riesige Chance drin, aber es war bisher nicht unser Lebensziel, eine Firma gegründet zu haben.
Ja, spannend. Also ist cool. Und also, aber das ist ja schwierig. Normalerweise fragst du ja, wie hast du dir das denn vorgestellt? Und dann hat man, wenn du jetzt ohne Vorstellung reingegangen bist, wie hat sich das für euch?
Ja, du gehst natürlich nicht ohne Vorstellung rein, ne? Also du machst dir natürlich ja schon vorher intensiv Gedanken, möchte ich das machen? Wie wird sich das wohl anfühlen? Also das ist schon da. Das ist halt, diese Vorstellung ist halt nicht über 5 Jahre oder länger gereift, sondern sie ist halt.
Wie viel konntest du antizipieren von dem, was tatsächlich dann auf dich zukam?
Also ich persönlich, weil ich glaube, ein bisschen nüchtern rangegangen bin, relativ viel. Ich habe mir auch davor, ich habe an der Startup School vom Y Combinator, das ist ein offenes Programm für quasi Gründungsinteressierte, teilgenommen. Ich habe es mir ähnlich vorgestellt, wie es jetzt ist. Vielleicht auch, weil ich ein, zwei Freunde habe, die deutlich früher schon gegründet haben und auch immer noch da dran sind und deswegen da auch ein bisschen was von der Welt mitbekommen habe. Aber wie überall, ja, wenn du irgendwo neu reinkommst, kannst du dich anstrengen, wie du willst. Das zu erleben ist dann doch was anderes, als es sich vorzustellen. Da gibt es viele, viele Überraschungen hier und da, aber im Großen und Ganzen habe ich mir das schon ähnlich vorgestellt, cool, wie es ist.
Wie hat sich denn, also ihr habt wahrscheinlich im Rahmen der Dissertation wahrscheinlich auch schon viele Umfragen und Ähnliches gehabt, oder habt ihr da schon quasi Anwendungen auch für eure eigene Software gehabt? Nur so ein bisschen.
Ja, also im Grunde ist es ist ja Tobis Dissertation, ne? Ich habe zu was anderem promoviert, da war sozusagen am Anfang der Dissertation die Fragestellung, kann ich denn aus Konsument oder vielleicht ganz kurz anders angefangen. Wenn ich Marktforschung mache, erhebe ich Daten. Ich befrage irgendwie Konsumenten oder wenn Unternehmen mein Untersuchungsgegenstand sind, befrage ich Leute in Unternehmen oder. Aber ich erhebe immer Daten. Ich brauche Leute, die sich äußern. Und diese Daten werte ich dann aus? Und quasi am Anfang seiner Forschungsarbeit stand die Frage, kann ich denn aus Konsumentenfeedback, was schon da ist, was ich nicht erheben muss, nämlich Konsumentenrezensionen, Produktrezensionen oder Google Maps Rezensionen oder, kann ich nicht daraus auch marktforschungsähnliche Ergebnisse ziehen? Und das war sozusagen Gegenstand seiner Promotion. Und das hat er für viele Produktkategorien gemacht. Und was dort eher passiert ist, ist, dass wir Leute gefragt haben, braucht ihr das? Weil das ist sozusagen die Hypothese, die am Anfang da ist. Marktforschung untersucht, wie Konsumenten Produkte wahrnehmen und wie Produkte gegeneinander positioniert sind. Also es ist eine wichtige Fragestellung. Und die haben wir nur versucht, anders zu beantworten. Oder Tobi hat das versucht und geschafft. und was dann eher passiert in so einer Forschungsarbeit ist, okay, ich weiß ja, dass Leute diese Ergebnisse produzieren. Ich muss jetzt überprüfen, ob meine Methode, die ich hier entwickelt habe, mit den auf traditionelle Art und Weise erhobenen Ergebnissen übereinstimmt, sozusagen mithalten kann. Und das ist dann eher Gegenstand der Untersuchung gewesen. Und das sah auch ganz gut aus, was sozusagen ja der Grund ist, warum wir überhaupt das versucht haben oder versuchen, in einem Unternehmen umzusetzen, weil das eben vielversprechend
aussah. Okay, jetzt habt ihr dann, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr dann quasi eine Lösung gehabt. Und woher wusstet ihr, dass es da ein Problem gibt? Woher wusstet ihr, dass der Markt auch ein Need ist, dass irgendwer auch diese Analysen haben möchte?
Ja, sozusagen das lässt sich einfach aus dem Status quo ableiten, weil es sozusagen Unternehmen geben weltweit, ich habe die Zahl ehrlicherweise jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube um die 50 Milliarden Euro für Marktforschung aus, quasi ganz plump gesagt ihre Kunden verstehen. Und diese Fragestellungen, die der Tobi versucht hat zu beantworten, sind sozusagen Fragestellungen, die ich mit klassischen Marktforschungsmethoden, die angewandt werden in der echten Welt, in der Praxis, wie auch immer man es nennen will, beantwortet werden. Das heißt, der Need, diese Erkenntnisse zu gewinnen, der ist einfach da. Und die Frage war nur, komme ich auch auf anderem, schnellerem, zeiteffektiveren und auch wahrscheinlich günstigeren Weg zu einem ähnlichen Ergebnis?
Das ist einfach schon bilderbuchmäßig, wie man so in der Uni lernt.
Ja, also klar. Und ich meine, es hat ja auch alles an der Uni stattgefunden. Ne? Das findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern wir haben natürlich auch beide einen tollen Doktorvater, der natürlich diese Fragestellung mit aufwirft und sagt, hey, ich sehe da einen Need. Und lass uns das doch mal angehen. Und so passiert das. Das fällt natürlich nicht vom Himmel. Und dann versucht man natürlich in akademischer Forschung möglichst strukturiert vorzugehen, sodass da was Tolles am Ende rauskommt.
Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt schon ein bisschen drumherum geredet. Butter bei die Fische, wie es so schön heißt. Erklär uns, was ihr im Detail tut. Also du hattest eben schon ein paar Sachen erwähnt, wie Produktkategorien und auch, dass die Arbeit auch sich über verschiedene Produktkategorien zog. Das heißt also ihr habt gar nicht einen Algorithmus, der irgendwie alles totschlägt, sondern ihr müsst schon Produktkategorien einzeln betrachten.
Wir haben einen Algorithmus, der alles totschlägt, aber Produktkategorien unterscheiden kann, lass es mich so sagen. Aber wir fangen vielleicht nochmal ganz kurz da an, was ich gerade schon angerissen habe. Aktuell muss ich, und wir gehen jetzt nur mal von der, das ist ein Use Case, den wir bearbeiten sozusagen, und um das möglichst verständlich zu halten, fokussiere ich mich mal darauf. Ich bin ein Hersteller von irgendeinem Produkt und ich möchte wissen, wie steht mein Produkt da, wie wird es im Vergleich zu anderen wahrgenommen, etc. pp. Dann betreibe ich Marktforschung und gehe raus und frage Konsumenten, wie sie denn mein Produkt finden. Am besten Leute, die es benutzt haben und am besten auch Leute, die schon andere Produkte benutzt haben. Und was dann, je nachdem, welche Frage man genau hat und so weiter, aber was rauskommt ist, okay, es gibt gewisse, wir nennen das Produktattribute, das ist irgendwie eine Batterielaufzeit, ein Display, eine Kamera beim Smartphone, ja, solche Themen. Also das, was man einfach wahrnimmt, was das Produkt ausmacht. Und wie findet ihr, dass wir auf diesen einzelnen Attributen performen und wie performt der Wettbewerb? Und genau das machen wir jetzt, ohne dass du Marktforschung im Sinne von einer Datenerhebung machen musst. Wir nutzen Reviews beispielsweise von Amazon, die Leute über Produkte, zum Beispiel Smartphones, schreiben. Wir beschaffen die Daten, lesen aus diesen Textdaten und da kommt unser Algorithmus ins Spiel, die Attribute raus, die die Leute bewerten, weil die schreiben ja in den Rezensionen zur Batterie und zur Kamera und zum Display etc. Und entwickeln dann sozusagen ein Sprachmodell, beziehungsweise der Algorithmus lernt sich selbst an, dass genau diese Attribute versteht und die Bewertungen in diesen Texten. Und dann kommt am Ende raus, wie performt das einzelne Produkt, die einzelne Marke und wie ist es in der Kategorie insgesamt auf diesen einzelnen Attributen, sodass ich die Produkte dann am Ende in unserem Dashboard vergleichen kann. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ja, ich glaube,
das ist immer nicht ganz so einfach ohne eine Visualisierung. Übrigens nochmal Hut ab für euer Video im Rahmen des NCA Demo Days. Das war schon ganz cool.
Vielen Dank.
Ihr müsst wissen, Max war derjenige, der richtig gut vorbereitet war und ich war derjenige, der morgens das Skript geschrieben hat. Entsprechend sind die Videos qualitativ unterschiedlich, sagen wir es mal so.
Naja, aber ich muss generell sagen, ehrlicherweise auch nochmal Shoutout an den NCA und Niki, den Producer von dem Video. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool gewesen. Da hat er echt ganz schön was abgerissen, der Producer. Also ohne den wäre das absolut nicht auf diesem Level. Also
für mich wirklich sehr bei uns, obwohl wir wirklich nichts vorbereitet haben, wir haben ihm nichts gesehen. Er ist quasi mit nichts reingegangen in unseren Dreh und wir hatten dann vor Ort irgendwie ein paar Sachen besprochen. Ich habe ja schon so ein bisschen Erfahrung mit Video und dann konnte dann zumindest ein bisschen Input geben. Das war auf jeden Fall tricky. Und er hat aber wirklich noch richtig was rausgeholt. Das fand ich am Ende sehr, sehr gut. Nicolas Moldenhauer, glaube ich, war das, ne? Ich weiß gar nicht, wie hieß die Firma?
Richtig,
Müssen wir das auch nochmal?
Ehrlicherweise kann ich das auch nicht mehr sagen, aber der Name reicht, um das zu finden.
Moldenhauer, weil er sich vielleicht jetzt erwähnt wurde. Genau, cool. Hier Media Division. info@mediadivision.de oder mediadivision.de. Guckt euch das an, wenn ihr jemanden braucht, der euch ein richtig gutes Video produziert, Werbevideo, irgendwas. Ich glaube, der Nicolas hilft euch da sehr, sehr gerne. Den wollte ich übrigens auch noch auf einen Podcast holen irgendwann.
Mach das mal.
Das fand ich, weil das ist ja auch ein Gründer, der hat ja seine eigene Medienagentur, die er da hochzieht. Und er macht das nur noch ein bisschen, ich hätte fast gesagt, oldschool. Ne? Wir sind ja immer unterwegs mit hier spiegellosen Kameras und den ganzen Shishi, alles, was die moderne Technik so hergibt. Und er ist auch so unterwegs natürlich, aber er macht noch hier die großen mit ganz vielen Lichtern und so. Ne? Während wir versuchen, gerade so alles so klein wie möglich zu halten, kommt er mit zwei Lastwagen. oder baut eine Mobile in seinem Wohnzimmer auf und filmt das 3 Tage. Ja. Mann hat deutlich mehr Liebe zum Detail. Teil jetzt ich und das sieht man dann im Ergebnis. Von daher nochmal Shoutout an Nicolas, meldet euch da gerne. Cool, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen.
Abgedriftet, ja. Du hast gesagt, das war gar nicht so ganz verständlich. Warum nicht? Also was hast du nicht verstanden? Oder was ist also schwierig
ich
zu verstehen
verstanden,
an der Sache?
Aber ich habe euer Produkt jetzt auch schon ein bisschen gesehen. Ich hab euren Pitch schon 16 Mal gehört. Und lass uns das mal ein bisschen einfacher darstellen. Lass uns einfach mal sagen, wenn ich jetzt Nutzer oder Software bin und ich möchte ein Ergebnis, was muss ich tun? Also ich muss ja irgendwas eingeben. Also ich muss ja irgendeine Suche eingeben.
Du musst uns sagen, was die Kategorie ist, die dich interessiert. Und vielleicht noch die
Aber
Länder.
Aber das muss ich dann euch sagen oder das kann ich der Software sagen?
Ja, zukünftig wirst du es der Software sagen können. Aktuell sagst du es uns und wir setzen es entsprechend auf. Im Grunde, wir brauchen eine Kategorie. Du willst Smartphones analysieren, du willst Rudergeräte, du willst Waschmittel, du willst Rasenmäher analysieren. Und das ist der Input. Und irgendwann kommen Ergebnisse hinten raus. Und du musst sie nur noch ins Dashboard einloggen und dir die Ergebnisse anschauen und siehst schön strukturiert deinen Markt, wie deine Marke gegen andere dasteht auf diesen einzelnen Produktattributen, auf diesen Leistungsbestandteil.
Okay, jetzt haben wir bei uns auch Analysen in der Software und ich weiß zum Beispiel, das ist ein relativ weiter Weg auch jetzt immer noch, noch mehr Plausibilität aus den Ergebnissen zu ziehen. Zeigt ihr euren Nutzern einfach platt die Zahlen oder macht ihr auch schon irgendeine Bewertung der Ergebnisse in irgendeiner Form? Also, dass ihr ein Profil oder irgendwas erstellt?
Also generell dreht sich natürlich extrem viel in solchen Bereichen darum, wie stellst du wirklich gut das, was rauskommt an plumpen Results, da, dass Nutzer entweder direkt Insights geliefert bekommen, ja, Ergebnisse sind ja noch keine Insights, oder dass sie es einfach haben, diese Insights selbst zu ergründen. Das ist natürlich irgendwie der Zwischenschritt. Und da investieren wir natürlich viel rein, Nutzer zu verstehen und das entsprechend aufzubereiten. Nun sind meine beiden Mitgründer, die technischen Mitgründer sozusagen und die Datenverrückten, die Data Scientists, die extrem viele Ideen haben, was man da alles rausziehen kann. Und das ist auch wirklich, wirklich cool. Und natürlich strengen wir uns da an, das möglichst leicht zu machen. Sind wir aber ehrlicherweise auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Versuchen aber, dass sich Nutzer quasi von der Kategorieebene auf ein Markenlevel, auf ein Produktlevel runterhangeln kann und auch möglichst einfach versteht. Also mir reicht ja jetzt noch nicht, wenn die Kamera ist für meine Marke immer negativ bewertet, möchte ich jetzt wissen, woran es liegt. Und dafür bieten wir dann so einen Drilldown an, wo du wirklich in Reviews reingehen kannst und basierend auf Reviews sehr einfach die Stellen findest, die dir sagen, da und daran liegt's und da musst du zum Beispiel mit einer Neuprodukt-Entwicklung, das musst du damit adressieren. Genau, aber dadurch, dass wir auch an viele Funktionen im Unternehmen uns richten, von der Produktentwicklung bis zur Kommunikation, ist für uns auch gerade noch eine Herausforderung, dass wir möglichst breit und viel Informationen zur Verfügung stellen wollen und müssen und das gleichzeitig dann auch schnell zu viel sein kann für einen einzelnen Nutzer.
Das ist ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, weil wenn ich jetzt so einen Schwall Zahlen kriege, habe ich da erstmal im Zweifel nichts von. Aber das ist ein schmaler Grad und auch an alle potenziellen Gründer, aktuellen Gründer da draußen, das ist völlig normal, wenn eure Software das nicht vom Fleck weg kann. Lasst euch davon nicht abhalten, schon zu starten. Ne, ihr seht es bei Mara, bei uns. Es muss nicht alles hundertprozentig die Lösung der Zukunft sein, sondern wichtig ist eigentlich viel, viel wichtiger ist es dann damit früher zu starten und dann auch mit dem Kunden zusammen dran zu arbeiten. Hey, Kunde, wie kann ich das eigentlich für dich aufbereiten, dass die Zahlen für dich lesbarer sind? Ne? Weil
voll. Also es ist sogar eine Gefahr, wenn du das baust, wo du denkst, das ist die Lösung, die Welt braucht, und dann gehst du raus und merkst, oh, da habe ich jetzt irgendwie Monate rein investiert und keiner versteht's. Und das hätte ich einfach wissen können, wenn ich vorher eine Excel geliefert hätte und beobachtet hätte, wie die Leute damit umgehen.
Stimmt,
also das ist extrem wichtig sogar.
Das fällt doch
cool, sehr. Ich glaube, man sagt
Lean, oder? Ist ein cooler Hinweis, zu sagen, hey Digga, ich gebe dir jetzt erstmal hier eine CSV. Du kannst auch gerne deine Systeme, ich habe das zum Beispiel so gemacht mit Fashion Cloud. Ich sage, hey, ich habe hier einen Haufen Daten. Ihr könnt eure Systeme anbinden. Ich habe da Segment quasi. Ich habe das über das NCA, hatten wir das als Perk. Und dann gucke ich mir das an und ich so, spannend. Weil Segment ist nichts anderes, ist eine Schnittstelle, die dir eine Struktur bietet, wie du Daten erzeugst. Und dann kannst du von Segment die Daten überall rausspielen, wo die eine Schnittstelle zu haben. Und das ist sehr viel. Die haben wirklich, ich gefühlt fast alles da drin. Das ist ganz spannend. Ich habe dann, im normalen Modus ist es auch preislich noch attraktiv. Wenn du dann richtig mehrere Data Warehouses und so anbinden willst, dann wird es schwierig. auch preislich. Aber es ist ein tolles Tool und die Daten, die du und für dich in der Software, das da einzubauen, war für mich persönlich ein Klacks und da gibt es noch einfachere Methoden. Ich habe schon die etwas detailliertere genommen. Und dann habe ich meinem Kunden gesagt, jetzt, hey, hier hast du die Daten. Aber dann wiederum andere Seite, er hat eine der wichtigsten Zahlen in meinen Augen gar nicht als ausgewertet für dann wiederum seine Kunden.
Ja, aber das ist ja immer so ein Hin und Her, ne? Und das ist, man lernt voneinander und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man es auch genau so betrachtet. Nicht bloß die Kunden können aus unserer Lösung was lernen, sondern wir müssen sogar auch extrem viel von unseren Kunden lernen, die beobachten und gucken, wie wir sie am allerbesten und einfachsten bedienen und denen das Leben so leicht wie möglich machen. Am Ende des Tages ist das unsere Aufgabe, unser Recht da zu sein, den Kunden und Kundinnen das Leben so einfach
zu machen. Oder ihnen Daten zu liefern, an die sie vorher vielleicht aus Kostengründen auch alleine schon nicht rangekommen wären. Ne? Weil sie halt nicht das Geld haben, um zu den 50 Milliarden beizutragen jährlich. Absolut. ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich habe nie so drüber nachgedacht. Wir haben diesen hey, sprech mit deinen Kunden und geh so früh wie möglich am Markt, das haben wir ja, das ist ja ein Déjà-vu in jeder Folge. Und ihr merkt, das ist eine der wichtigsten Sachen, auch einer der größten Fehler, die ich gemacht habe in einigen Produktentwicklungen, die ich in meiner Karriere hatte.
Und man macht das auch oft noch im Kleinen, ja. Es geht gar nicht bloß darum, das im Großen immer zu beherzigen, sondern manchmal auch, wenn es nur Kleinigkeiten sind und man hat jemanden, oder man hat gerade ein Kundengespräch und man redet einfach nochmal 5 Minuten über eine kleine Idee, die man hat, anstatt das direkt zu machen und mit irgendwas rauszugehen im Großen, einfach mal immer mal wieder antesten.
Genau. Ich habe das ein bisschen so gemacht für auch eine neue Funktion jetzt, die ich dann nochmal einfach in einem Kundenprojekt in einem neuen, das wir jetzt neu starten, reingeworfen habe. Und hab dann der Kunde und wir alle ist erstmal so, ja, geile Idee, toll, und aber nicht so. Sondern dann haben wir uns tatsächlich im Call noch, in 15 Minuten haben wir uns gebrainstormt und haben dann echt eine coole Lösung gefunden. Und haben schon so, ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir aber das an deren Kunden quasi mal weitergereicht und gesagt, hey, wie cool wäre das denn für euch? Und dann festgestellt, wir machen was anderes. Weil ja, ist cool, aber brauche ich das unbedingt? Genau. Ja, aber das ist ganz spannend. Ich finde mal, das ist mal die Waage. Ne? Wenn Steve Jobs irgendwie gefragt hätte, ob er ein iPhone braucht, hätte er eine relativ deutliche Antwort gekriegt damals, glaube ich. Von daher, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Ne? Und
das ist auch ein sehr eigener Entrepreneur-Typus sozusagen. Ja? Also das ist, da können sich 99,99%, wenn nicht noch mehr, einfach überhaupt nicht mit vergleichen. Das ist einfach ganz eigene Persönlichkeit.
Ja, und auch da, Steve Jobs, unter anderem ging es ja auch immer darum, was möglich zu machen. Wobei respektive bei Apple war es immer so ein bisschen dieses Herausfordern. Ne? Ich fordere die Arrivierten heraus. Seinerzeit, glaube ich, IBM mit dem Mainframe. Und Apple gesagt hat, hey, Personal Computer ist geil und wir können den mit ein Schnippchen schlagen. Ich habe es neulich erst gehört. Es gab einen Produkt, was sie mit Steve Wozniak vorher noch gemacht haben, um die Telekommunikationsanbieter zu ärgern. Und es ist die Blue Box oder so, weil früher Ferngespräche noch sehr teuer waren. Und die haben sich irgendwie irgendwas überlegt, um diesen Fakt aufzuheben. Haben das aber nie verkauft, weil sie Schiss hatten, verklagt zu werden. Aber das war so deren erstes Projekt. Es ging ihnen halt immer darum, so ein bisschen die Großen zu ärgern.
Ja, du glaubst, das ist die Hauptmotivation von Steve Jobs und Steve Wozniak gewesen, die Großen zu ärgern?
Ja, das war es. Nicht die Großen zu ärgern, sondern, das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber den Status Quo Challenge. Das ist heute noch Apples, Claim und wonach die leben.
Das macht auch Sinn, ne?
Ich habe mal neulich selber übers Why nachgedacht bei Leadbase und, weil gerade dieses, was Simon Sinek macht, dieses Why, How, What, wo du start with why, wo du erstmal überlegst, okay, warum machst du eigentlich das, was du tust und warum stehst du morgens auf so ein bisschen? dort haben wir dann, du kommst halt immer auf dieses Ding. Wenn du ein junges Startup bist, es geht immer darum, irgendwas anders zu machen und den Status Quo zu challengen und so. Deswegen, das ist manchmal ein bisschen schwammig. Auf der anderen Seite, ich bin ja zum Beispiel einer der wenigen Apple- und Microsoft-Fanboys. Und weil ich sowohl die Apples Message mit dem Status Quo kann ich mich gut mit identifizieren und Microsoft ist seit jetzt 5-6 Jahren eigentlich immer vorne mit dabei und rauszustellen, wie Menschen geholfen werden kann mit deren Technologien. Und das ist in jeder Keynote, die ersten 15 Minuten gefühlt, zeigen sie, was in Microsoft-Technologie alles möglich gemacht wurde für Menschen mit Einschränkungen, für Menschen, die an schwierigen Arbeitsplätzen sind und so weiter und so fort. Was ich immer sehr spannend finde, und ich glaube, über dieses Why nachzudenken hat mir geholfen zu verstehen, warum ich diese beiden Firmen gut finde, obwohl die eigentlich ein bisschen konträr laufen.
Ich finde gar nicht, dass sie so konträr laufen, muss ich sagen. Also ich finde, da wird auch viel hochgejatzt an widersprüchlichen Welten oder so. Ich hatte jahrelang einen Windows-Rechner, der seine Vorteile in vielen Bereichen hat. Davor ein Mac und jetzt wieder ein Mac und es hat alles sein Für und Wider und das ist irgendwie, ich finde, das sind nicht zwei so getrennte Welten, wie manchmal getan wird. Bei diesem Why, meintest du, ist es dieses Buch Start with Why? Ja. Da muss ich sagen, also ich habe ich auch gelesen beziehungsweise angefangen. Und ich muss sagen, ich fand es nicht so gut. Zum einen, weil mich die, also es gab zwei Gründe. Das eine ist vielleicht, weil ich sozusagen im Studium viel, logischerweise, ich war dann auch an einem Lehrstuhl für Marketing und Vertrieb, viel im Marketing gemacht habe. Und da ist quasi zu überlegen, warum, was wollen Kunden machen? Und das, ne, wir sind wieder bei Problem identifizieren und das Problem lösen. Es gibt so einen Spruch im Marketing von einem, ich glaube, Marketing-Professor, Leute wollen nicht einen Quarter-Inch oder Three-Quarter-Inch Bohrer, sondern die wollen ein Loch in der Wand. Ja. Und eigentlich wollen sie noch nicht mal das Loch in der Wand, sondern sie wollen ein Bild da hängen haben oder was auch immer. So, ne? Und das ist, der Bohrer ist das Werkzeug, um da hinzukommen. Und so, mach dir nicht über den Bohrer Gedanken, sondern was sie wollen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich echt sagen muss, ich fand nach irgendwie 100, 150 Seiten stand einfach immer wieder das Gleiche drin. Naja, und im Grunde, der Titel sagt eigentlich alles. Start with why, überleg dir, warum Leute was wollen und dann hilf ihnen, da hinzukommen. Aber irgendwann, also ich fand es ehrlich nicht so gut dafür, wie gehypt dieses Buch
ist. Ich hab mir das neulich erst, ich höre mir alles mal als Hörbuch an, ich habe das im Auto dann nach Hamburg und zurück quasi angehört. Ich kann verstehen, was du meinst, vieles wiederholt sich. Tatsächlich ist in der zweiten Hälfte des Buchs, wo er so ein bisschen zum How geht, kriegt das alles nochmal einen anderen Einschlag, weil er sagt, hey, dieses Golden Circle Ding, das ist nicht nur das Why, ne? Also du musst schon der andere, ich finde ein Beispiel, was er bringt, ist jetzt sehr gut. Er sagt dann, Martin Luther King hätte bei seiner Rede genau die gleiche Message gehabt, genau das gleiche, warum er das macht. Aber wenn er nicht das Megafon gehabt hätte, um das da rauszuschreien, und hätten ihn nur die vorderen Reihen gehört, und dann wäre das alles nicht so die Kreise gezogen. Entsprechend sagt er dann das How und das What quasi, das ist ein bisschen so dann am Ende dann dein Megafon. Ne? Also spätestens beim What musst du, also das, was du tust, muss widerspiegeln, warum du es tust. Und das war so ein bisschen die zweite Hälfte des Buches und dann hat er noch so ein paar andere Beispiele gebracht. Ich muss dazu sagen, er hat Microsoft gehabt, er hat Apple gebracht. Es sind einfach Firmen, mit deren Geschichte ich mich auch ein bisschen auskenne, mit der ich mich einfach wieder auseinandergesetzt habe. Von daher habe ich natürlich ein bisschen einen Bias da an der Stelle. Bin ich vorbelastet und dem eher zugeneigt. Aber wo wir gerade von vorbelastet und zugeneigt sind.
Ja, bin ich gespannt.
Es gibt ja durchaus Stimmen und Analysen, die sagen, hey, die ganzen Rezensionen sind so gefaked alle, dass man eigentlich gar nicht mehr so viel drauf geben kann. Wie macht das eure Software?
Unsere Software geht damit im Moment gar nicht um. Das ist natürlich ein Thema, was uns oft begegnet und was wir auch angehen werden, auf Grundlage von gewissen Heuristiken, Wahrscheinlichkeiten uns anzugucken, dass ein Review gekauft ist. Aber dieses Thema ist extrem vielschichtig. Und also als erstes muss ich sagen, ich glaube, auch das ist ein Thema, was medial so, ich sage nicht, dass es nicht gibt, aber es ist so aufgebauscht, dass Leute das Gefühl haben, es wäre irgendwie alles irgendwie an Rezensionen online gekauft. Und das ist einfach nicht der Fall.
Woran macht ihr das fest? Also könnte ich mir hinstellen, ich könnte überhaupt nicht, die sind ja eh alle gekauft.
Ja, genau. Ich kann mich genauso hinstellen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, das ist, glaube ich, worauf man sich einigen kann. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wenn man es jetzt aus einer marktforscherischen Brille betrachtet, dann gibt es eigentlich, zuerst muss ich mir die Frage stellen, welche Frage will ich beantworten? Will ich eine tatsächlich im ursprünglichen Sinne marktforscherische Frage beantworten und Ergebnisse erzielen, die ich dann zum Beispiel in der Produktentwicklung und Ähnlichem verwenden will? Oder möchte ich wissen, was ist denn zum Beispiel meine Online-Reputation? Wie stehe ich denn online da? Mhm. Und dann muss ich sagen, hey, diese Fake-Rezensionen, von denen wir alle, die da sein sollen und von denen wir alle nicht wissen, was ist jetzt hier Fake und was nicht, die sind ja, was ich sehe. Ja? Die sind ja, was ich als Konsument sehe und wo ich genauso wenig wie die Maschine weiß, was ist hier echt und was nicht. Es gibt natürlich gewisse Heuristiken. Die Plattformen kümmern sich darum, also Google und Amazon selbst versuchen das rauszukriegen und die entsprechenden zu löschen. Und dann ist der nächste Punkt, wenn man sich jetzt überlegt, was wir machen, nämlich wir gehen von den Sternen weg und analysieren eine Ebene tiefer. Über was konkret reden Leute und wie bewerten sie diese Themen? Dann muss man, glaube ich, auch wieder unterscheiden zwischen, also was ist Fake? Eine bezahlte Rezension beziehungsweise ein Rating, du kannst ja auch einfach nur Sterne abgeben. Und meine Hypothese wäre, dass der allergrößte Teil von gekauften Sternebewertungen tatsächlich auch nur Sternebewertungen ohne Text sind.
Punkt 1. Okay, mach es mal fertig,
Punkt, merkst du, ich bin noch länger unterwegs. Punkt 2, wenn jemand sich die Mühe macht und noch einen Text dazu schreibt, dann sind, also es gibt bezahlte Rezensionen oder incentivierte, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe das Produkt bekommen und soll es dann reviewen, die trotzdem 4 Sterne geben. Und jemand sagt, okay, ich habe trotzdem noch eine gewisse Ethik und ich finde das Größte eigentlich hier, die Größte gut. Aber Batterielaufzeit, das gefällt mir nicht. So. Und dann ist trotzdem da wertvolle Informationen drin, die wir wieder rauslesen und die ins Gesamtbild, aufs Gesamtbild einträgt. Und ein letzter Punkt, meine Hypothese wäre weiterhin, dass viele von den eher unmotivierten Fake-Rezensionen, vielleicht 5 Sterne, die haben drinstehen, alles top, Ausrufezeichen oder was auch immer. Und wir bewegen uns einfach auf einem viel tieferen Level und diese.
Ihr könnt wahrscheinlich mit top, so Rezensionen gar nichts anfangen, ne? Also eure.
Die fallen bei uns eigentlich ein bisschen raus, genau. Das ist Overall Evaluation, die wir gar nicht im, in den Attributen das heißt, ausspielen. Okay. Die kannst das heißt, du sehen.
Sie sucht eigentlich nach Attributen und nach Mustern und allem. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, weil ich habe, wie machst du das persönlich, wenn du bei Amazon was kaufst? Wie wertest du eine Rezension aus? Guckst du auch anders auf Rezension mittlerweile?
Nee, ja. Überhaupt nicht. Genau wie früher, weil ich auch ehrlicherweise nicht so ein, ich habe da nicht so ein großes Misstrauen. Ich finde auch, man erkennt relativ schnell, was wirklich absolute Quatschrezensionen sind. Insbesondere, wenn zwischendrin so ein paar sind alle super positiv und dann hast du 1, 2 drin, die kritisch sind und die sagen, ich verstehe die ganzen positiven Rezensionen nicht, weil ich habe das Problem und das und das. Von daher, wenn es mir wirklich, wirklich wichtig ist, habe ich mir schon früher immer hauptsächlich die kritischen angeguckt, um die Schwächen von Produkten rauszufinden und ob ich mit den Schwächen leben kann, sagen wir es mal so. Und wenn man sich diese ganzen Dokumentationen und so weiter zu Fake-Rezensionen anguckt, das ist leider so ein bisschen ein Schubladendenken, aber ich da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber offen gesagt, vor allem ist es oft der Fall bei relativ günstigen Lichterketten und keine Ahnung was, die aus Fernost kommen, das sind tendenziell nicht die Produkte, die wir uns angucken, wir sind oft eher in anderen Regionen sozusagen unterwegs und wenn Leute dieses Thema aufbringen, und wir haben jetzt schon mit einigen Firmen geredet, ja, aber alles fake und so weiter, dann frage ich, macht ihr das? Incentiviert ihr irgendjemanden? Kauft ihr irgendjemanden und so weiter? Nein, machen sie nicht. Und entweder lügen die uns alle an, und das glaube ich ehrlicherweise nicht, weil, also ja, es ist einfach nicht mein Eindruck. Es gibt, also der, ich würde wirklich, ich habe ein starkes, starkes Gefühl, dass der allergrößte Teil, ich muss sozusagen eine Lanze für Rezensionen brechen, und zwar nicht bloß aufgrund dessen, was wir machen, sondern weil das mein ehrliches Gefühl ist, da passiert viel Quatsch und viel Schindluder, aber man kann damit umgehen und man sollte da ein Auge drauf haben, aber man darf es auch nicht übertreiben, was für ein Gewicht man diesem Thema gibt.
Ja, ich finde es spannend. Zumal, klar, hast du selber schon mal Rezensionen gekauft, schon mal ein gutes Ding. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ich werfe Leuten ja gerne das vor, was ich selber tun würde. Ich glaube, viele könnten sich vorstellen, grundsätzlich irgendwie Fake-Rezensionen zu kaufen, wenn sie dann besser dastehen. Und deswegen gehen sie davon aus, alles fake ist. Es ist ein gewagter Leser.
Also was auf jeden Fall passiert, und das finde ich aber nicht verwerflich, ist quasi, dass das Incentivieren auf Amazon zum Beispiel, ist ja auch markiert mit diesem Wine-Programm, Wine, wie auch immer man es richtig spricht, dass Leute Produkte zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen und dann ihre Meinung abgeben. Sollen. Warum soll ich das nicht machen als Unternehmen?
Aber Influencer-Marketing ist auch nichts anderes. Also
ganz genau. Und es ist auch was anderes und deswegen würde ich das auch, ne, das ist nicht alles schwarz und weiß. Es gibt Unternehmen, wie gesagt, oft so, sagen wir mal, Lichterketten und so weiter. Da reichst du deine Rechnung, deinen Zahlungsbeleg ein und den Screenshot von deiner 5-Sterne-Bewertung ohne Text und kriegst die 5 Euro zurück. Und das sind gekaufte 5-Sterne-Bewertungen. Incentivierte Rezensionen sind noch ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Und da, dass man dort trotzdem Informationen draus ziehen kann, die man auch benutzen kann, das würde ich schon sagen.
Ja, also für mich ist das auch mal, wenn ich für Produkte suche, ich habe zum Beispiel bei Licht für Video, habe ich immer, da gibt es ja gar mögliche Ware da irgendwie aus China. Und wenn du so, für mich hat das immer so, ich gucke immer nach einer gewissen statistischen Signifikanz, hätte ich fast gesagt. Also wenn ich nur 2 Bewertungen habe, diese beide 5 Sterne, kann ich das ignorieren. So, weil mutmaßlich ist das irgendwie nennen wir es incentiviert. Oder gekauft oder wie auch immer. Auf jeden Fall, was ich dann aber schon mache, selbst wenn es irgendwie tausende von Bewertungen sind, gucke ich dann einmal, ich gucke mir immer an, was sagen auch die Negativen, gucke, was sagen die Positiven. Das ist ein bisschen wie bei, ich sehe es mir beim Skispringen. Ja, beim Skispringen wird immer die beste und die schlechteste Note rausgekommen. So. Und dann guckst du dir an, was in der Mitte ist. Ja. Und so versuche ich grundsätzlich an Recherchen ranzugehen und zu gucken, okay, wo sind eigentlich Schnittmengen? Ne, wenn ich 60 negative Rezensionen finde, die alle das Gleiche sagen, ist mutmaßlich was dran.
Was da auch manchmal sein kann, sind Produktversionen, ne? Dass du bis zum Tag X ein Problem hattest mit dem Produkt und das wurde gelöst.
Das tue ich da übrigens dann auch. Ich gucke mir auch die Daten an. Also wenn ich irgendwas habe, was von einem Produkt, wo ich weiß, es ist längerfristig schon auf dem Markt und da ist irgendwie vor 3 Jahren mal eine schlechte Rezension, juckt mich das nicht. Ne?
Ja.
Ja, absolut. Also auch die Zeit macht natürlich was her, weil Firmen produzieren, Firmen sehen sich auch das Feedback an, Firmen machen bei der nächsten Charge, machen sie es besser. Im besten Fall, ne? Oder sie machen zu und
weil sie unser Dashboard gekauft haben und erkannt haben, was die Probleme sind.
Aber ist das zum Beispiel auch was, wo du sagst, hey, das ist tatsächlich auch ein Part für uns zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht nur Marktforschung im Sinne von ich kann jetzt hier oder ich weiß, dass Leute meinen Akku scheiße finden, sondern auch im Sinne von Qualitätssicherung?
Absolut. Also es ist absolut ja unser Ansinnen, nicht einfach nur sozusagen die einmaligen Marktforschungsstudien, die so durchgeführt werden, einfacher zu machen, zu ergänzen, wie auch immer man das nennen möchte, sondern mit unseren Kunden in ein kontinuierliches Doing reinzukommen und wir beobachten die Kategorie. Wir können ja auch sagen, alles klar, du hast jetzt abgeleitet aus unseren Analysen, du musst jetzt XY am Produkt verbessern, das machst du, du hast den Neuproduktlaunch und wir tracken weiter und gucken, ob sich dieses Attribut in der Wahrnehmung verbessert und in den Rezensionen, das, was wir gerade besprochen haben, sich das plötzlich widerspiegelt. Dass dieses Produktbestandteil besser bewertet wird. Ist absolut, was wir tun wollen. Und wir sind ja auch nicht, also Marktforschung passiert ja nicht zum Selbstzweck, sondern es macht ja immer eine Unternehmensfunktion damit was. Und das ist natürlich auch unser Ziel, diese Unternehmensfunktionen, die im Produktmanagement sitzen, in Forschung und Entwicklung, in der Kommunikation, im E-Commerce und so weiter und so fort, diese zu bedienen und deren Probleme zu lösen und denen mit diesen Analysen auch auf einer kontinuierlichen Basis ihren Job einfacher zu machen.
Cool, sehr schön. Eine Sache interessiert mich noch, bei euch hört ich so von wenn ich jetzt so dieses Gespräch gehört habe, dann habt ihr vielleicht hier und da ein paar Fragen, mit denen ihr hantieren müsst, aber grundsätzlich hört sich das fast so an, als wenn das relativ smooth läuft. Ihr habt eine gute Idee, ihr habt damit gestartet, ihr habt diese Förderung bekommen und wo waren die Fallstricke? Was waren so eure großen Herausforderungen?
Ja, also erstmal.
Es war alles perfekt. Okay, danke.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber tatsächlich muss ich schon sagen, dass ich, also manchmal warte ich noch auf das große, dicke Fettnäpfchen so ungefähr, ne? Oder das Aufwachen. Von was wir nicht alles übersehen haben. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass alles läuft. Wir wissen, dass wir Baustellen haben, die wir anzugehen haben und so weiter.
Kommuniziert ihr sowas auch an die Kunden, wenn ihr sagt, was Baustellen? Seid ihr da transparent in dem?
Also wir sind auf jeden Fall transparent, weil wir sagen, unsere Einstellung ist, dass wenn wir Sachen versprechen, die wir nicht halten können, dann fliegt das Ding nicht. Ja. Dann du musst Erwartungen managen und sagen, was können wir, was können wir nicht. Und musst vielleicht auch sagen, okay, dieser Status ist für unser Stadium auch echt okay und wir können euch trotzdem schon einen Mehrwert liefern. Aber wir sehen auch, dass wir in x Monaten oder einem Jahr oder da und da stehen wollen und euch noch mehr liefern können. Also Offenheit und Transparenz ist einer unserer Werte, sowohl intern als auch extern. Und da sind wir sagen auch einem Kunden, hey, was du möchtest, das können wir nicht. Es sind nicht ausreichend Daten da. Es macht keinen Sinn, dass wir dir das jetzt verkaufen, du uns Geld bezahlst und du kriegst nicht, was du willst.
Macht ihr dann so eine Vorabbewertung dann?
Ja, also klar, wenn jemand auf uns zukommt mit einer Kategorie, Produktkategorie oder wir werten ja auch Standorte bei Google Maps aus und wir sehen das ist ein, es macht entweder von der Zahl der Daten oder vom Inhalt. Wir lesen dann immer mal so ein bisschen quer, ob genügend Fleisch in den Rezensionen sozusagen ist, genügend Futter. Und wenn wir sehen, nee, ist nicht, dann machen wir es auch nicht.
Okay, jetzt habe ich die eben unterbrochen, du wolltest von deinen Fallstricken erzählen.
Ja, genau. Ja. Also ich würde sagen, das ist jetzt kein Fallstrick in dem Sinne, sondern was ich echt unterschätzt habe, obwohl ich ja von einem Lehrstuhl für Vertrieb und Marketing komme, an dem wir gelehrt haben, B2B-Sales-Zyklen sind extrem lang.
Absolut, ja. Die Hölle.
Diese Zeit, die das benötigt, um die entsprechenden Entscheidungsträger reinzubekommen, die Entscheidung herbeizuführen und dann wirklich mal loszulegen, das ist das am eigenen Leib zu erleben, ist ein viel größerer Pain, als ich mir vorgestellt hatte. Und ich mache das eigentlich gerne, weil ich auch gern mit Leuten rede und denen versuche zuzuhören und zu gucken, wie wir ihre Probleme lösen können.
Aber wenn du das sechste Meeting vom fünften Gremium hast mit demselben oder mit 50% derselben Person und dasselbe wieder erklärst, das nervt.
Ja. Ja, ganz so ist es teilweise gar nicht, sondern es sind dann interne Abstimmungsrunden und dann bin ich schon extrovertiert, das würden viele unterschreiben, aber ich gehe Leuten jetzt nicht gerne auf den Keks, ne? Und dann irgendwie immer nochmal nachzuhaken und so weiter. Aber das muss ich machen jetzt in dieser Rolle, wo ich viel von der Marktbearbeitung und dem Sales mache. Aber so ist es auch und man gewöhnt sich ein bisschen dran. Und das ist sozusagen die allergrößte Herausforderung, die ich so ein bisschen sehe, die aber auch auf eine Art Natur gegeben ist. Und eine Sache, die mir wirklich... das hat auch nicht so sehr viel mit uns zu tun, vielleicht ein Stück weit schon, aber eine Sache, die mir so, jetzt muss ich auf meine Sprache aufpassen, die mir wirklich auf den Keks geht manchmal, ist, wenn dir Multimillionen oder Milliarden Dollar Unternehmen, beziehungsweise die Angestellten von diesen Unternehmen, dich fragen, ob man nicht erstmal was kostenlos machen kann. Und Sachen in einem Wert, wir hängen ja ein Preisschild dran und dann sagen ja, könnt ihr uns das nicht mal fürs erste Mal so schenken, weil wir wissen ja noch nicht, was rauskommt. Und ich verstehe das natürlich ein Stück weit, dass eine gewisse Unsicherheit damit einhergeht, unsere Dienstleistung zu kaufen. Aber ihr stellt doch auch nicht was in den Supermarkt oder auf Amazon und Leute, die leider dann noch nicht wissen, wie das Produkt wirklich performt, am Ende müssen doch trotzdem zahlen. So. Und das ist natürlich nicht bei jedem Unternehmen so, aber es ist uns ein paar Mal untergekommen, was ich teilweise wirklich frech finde, muss ich ehrlich so sagen, zu erwarten von jungen Unternehmen, die echt gucken müssen,
ja, absolut,
wo es lang geht mit dem Geld und sitzen auf einem Berg und sind nicht bereit für einen Test. Wir können ja über eine Reduktion reden oder so, ne? Aber dann zu sagen, mach das doch mal so, das finde ich wirklich teilweise schwierig.
Ja, also gerade wenn ihr im B2B seid, also im B2B ist es halt so, du hast teilweise unglaublich beschissene Einkaufsprozesse, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, wo du dann durch 6 Abteilungen durch musst, bis du dann irgendwie als Lieferant da überhaupt registriert bist und dann irgendwie noch, weil manche Firmen sogar noch eine Due Diligence über dich hier gehen lassen musst, bis du dann irgendwie mit denen Geschäft machen kannst. Und desto größer die Firma, mit der du arbeitest, desto schwieriger wird das.
Haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, wo es dezidierte Innovationsabteilungen und Innovationsbudgets gibt, wo dann auch gewisse Lieferantenanlageprozesse einfacher gemacht sind und gewisse Schwellen es einfach gibt, wo man sagen kann, okay, das können wir auch einfach mal so ausgeben.
Ja, mit Schwellen meint Max, es gibt bei den Firmen dann so Geschichten wie bis 5.000 Euro kann man das als Abteilungsleiter durchwinken, dann muss das nicht erst irgendwie woanders hin oder so Geschichten, da gibt es tatsächlich.
Ja, und das ist dann schon, und vor allem auch zum Beispiel sowas, was du gesagt hast, ein Lieferantenanlageprozess oder eine Art rechtliche oder wirtschaftliche Due Diligence, die dann einfach erstmal ausfällt und dann guckt man, was da rauskommt und ob man mehr möchte und tiefer zusammenarbeiten möchte und dann kann man durch diese Prozesse durchgehen.
Ja, ich bin da auch immer relativ wenig bereit und das sollte ja alle sein. Also man muss nicht arrogant sein oder respektlos dem anderen gegenüber, aber ihr tut ja was, ne? Also es gibt nichts umsonst und man sollte auch nach Möglichkeit nicht umsonst arbeiten. Das ist mal, und wenn du so ein Pilotprojekt hast, wo du sagst, okay, lass uns dann geht zumindest rein und guck, dass ihr eure Kosten gedeckt habt. Das ist für mich so ein Ding. Und normalerweise, ich diskutiere ungern über den Preis. Ich sage, das ist das Ding, das ist es wert. Und wenn du einen reduzierten Satz haben willst, dann nehmen wir dir auch was vom Produkt weg. So.
Absolut, also das sollte man so machen. Das ist auch richtig. Und es gibt natürlich, es kann schon ein Problem bei einem selber liegen. Und da muss man sich auch kritisch hinterfragen. Kann man gut genug den Wert, den das generiert, argumentieren und rüberbringen? Bei uns ist wirklich ein großes Problem dieses, erreicht ihr, sind die Ergebnisse so, wie ihr versprecht, ne? Also sozusagen, kann die Software das wirklich? Das lösen wir jetzt mit Referenzen auf der Website und unserer Demo und so weiter. Aber du hast es immer noch, du wirst es immer haben. Und es ist trotzdem, man muss einfach, wenn jemand nicht bereit ist, Geld dafür auszugeben, dann ist das auch, wie soll ich sagen, es muss noch nicht mal nur ums Geld verdienen in diesem Projekt gehen, sondern man sollte auch, das habe ich zum Beispiel aus dieser Y Combinator Startup School gelernt, und wenn es nur der Proofpoint ist, ein Unternehmen war bereit, x-tausend Euro absolut. Für diese Leistung auszugeben. Weil wenn Unternehmen dazu nicht bereit sind, dann kann ich damit halt langfristig auch kein Geld verdienen und dann habe ich kein gutes Produkt und dann muss ich mir überlegen, ob ich da jetzt wirklich meine nächsten Jahre draufsetzen
will. Das ist genau wie wenn ihr irgendwie versucht, ein SaaS-Produkt an den Markt zu bringen und dann lasst den kostenlosen Tier weg. Macht gerne Trial oder so für 14 Tage und schränkt die hart ein, so damit die Leute einen Eindruck davon kriegen, aber gebt den Kram nicht umsonst rein, weil ich hatte das vom Tobias von HQ Labs aus Hamburg gehört, der dann auch sagte, hey, wenn du ein Gratis-Tier hast, dann kriegst du auch nur die Leute, die gar kein Geld bezahlen wollen. Und das, da ist sehr viel Wahrheit drin. Ne? Also und wie du sagst, wenn du gerade als Startup diesen Investorenweg gehen willst, brauchst du auch einen Proof, dass dein Produkt Geld verdient. Ne? Ansonsten ist es relativ schnell dann auch vorbei. Cool. Ja, maschinelle Marktforschung. Ich habe, nehmen wir noch so ein bisschen so ein Buzzword von AI mit und sagen, hey, AI wird uns alle ersetzen. Wir brauchen demnächst keine Marktforscher mehr. ich werfe das mal so in den Raum. Und ich weiß, du hast eine klare Meinung zu, aber du kannst es dir gerne noch mit allen teilen.
Ich habe es, glaube ich, vorhin ja sogar schon mal kurz angedeutet. Ich glaube da überhaupt nicht dran. Ja? Ich glaube überhaupt nicht dran, dass Maschinen uns ersetzen werden und unsere Jobs wegnehmen werden, sondern ich glaube, dass Maschinen, so wie schon die vergangenen Jahrzehnte, die ganze Zeit, Maschinen uns die Arbeit, die wir aktuell machen, einfacher machen werden.
Mhm. Jetzt nehmen wir das konkrete Beispiel, was ihr bearbeitet. Ich meine, das sind ja vorher, wie du sagtest, sind 50 Milliarden jedes Jahr an irgendwelche Marktforschenden geflossen, um Daten zu erheben. Und ihr nehmt ja schon ein großes Stück von dem Kuchen weg.
Ja, nicht bloß um Daten zu erheben, sondern auch um die auszuwerten, um die Ergebnispräsentationen zu erstellen. Die werden auch dafür bezahlt, vorher wirklich die richtige Fragestellung zu stellen. Ja, das gehört dazu. Ich möchte als Unternehmen dies und jenes machen und möchte dafür den Markt jetzt kennenlernen und dann die richtige Forschungsfrage schon zu definieren, ist die Aufgabe von Marktforschenden. Mhm. Und wenn man sozusagen ganz grob einteilt, geht es darum, eine Frage zu stellen und zu definieren, die dann mit einem gewissen Marktforschungstool zu beantworten, indem ich Daten und Ergebnisse produziere, und in dem dritten Schritt Ausleitungen zu treffen, die Ergebnisse zu interpretieren, die Frage zu beantworten und vielleicht sogar Next Steps auszuleiten. Und was wir machen und auch sehr, sehr lange machen werden, ist den mittleren Teil auf eine andere Art und Weise lösen. Quasi ein neues Werkzeug, was gewisse Dinge einfacher macht, weil ich mich mit diesem, sagen wir es so, nicht für jede Fragestellung mit Datenerhebung auseinandersetzen muss, weil Daten sind schon da und die auswerten muss und so weiter. Für manche Fragestellungen muss ich das weitermachen und sollte ich das auch weitermachen, wenn es um Repräsentativität geht und so weiter und so fort. Aber das, all das Intelligente, und deswegen klingt Artificial Intelligence immer falsch, all das Intelligente wird noch ewige Zeiten beim Menschen bleiben. vielleicht bin ich da so naiv und technisch nicht gebildet für genug, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir, also Mara hieß ursprünglich oder kommt so aus dem Market Research Automation. Das nehmen wir jetzt raus in der Kommunikation, weil das gewisse Ängste weckt, die unberechtigt sind. Mhm. Maschinen erfüllen sehr repetitive Aufgaben. Ja? Wir erfüllen eine sehr, sehr repetitive Aufgabe. Wir erheben immer wieder die gleiche Art an Daten, Rezensionen, für unterschiedliche Kategorien, alles klar. Und daraus identifizieren wir Attribute und sagen wir, wie Produkte performen. Das ist ultra repetitiv und das hat wenig mit Intelligenz in dem Sinne zu tun. Es ist ein auf einen speziellen Task geschnittenes System. Und ja, ich will uns nicht kleiner machen, als wir sind. Da steckt schon sehr, sehr viel Grips in Anführungsstrichen drin. Aber die Maschine lernt, ein klar definiertes Problem zu lösen. Das hat aber noch nichts mit Intelligenz zu tun und deswegen braucht es Menschen, die damit umgehen können, was da rauskommt und als letzten Punkt, die auch sagen, aha, für diese Fragestellung nutze ich jetzt das Tool, weil das, was ich da rausbekomme, beantwortet meine Frage, die aber auch erkennen, für die Frage, die ich mir eigentlich stelle, helfen mir Reviews und was da rauskommt überhaupt nicht, das muss ich anders beantworten. Und deswegen ein Appell an alle, sich da nicht zu sehr die Hosen zu machen. Das bleibt noch eine Weile, wie es ist. Betrachtet das als Werkzeug.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen differenzierter. Also, wo ich, glaube ich, komplett übereingehe, es sind repetitive Aufgaben. Und ich würde die steile These in den Raum setzen, Menschen hätten diese nie machen sollen. So. Und sollten sie auch heute nicht mehr tun. Auch so Bandarbeiten. Ich bin jemand, der sehr viel Wert auf das Potenzial des Gehirns legt. So und sehr, sehr viel sich damit auch auseinandergesetzt hat in meinem vorherigen Startup. Bin jemand, der durchaus glaubt, dass egal bei welchen Menschen unglaublich viel Potenzial der Weiterentwicklung steckt beim Kopf. Und das Potenzial schmeißt du halt über Bord, wenn du halt dich an so repetitiven Aufgaben einfach nur stumpf abarbeitest, weil du halt die bessere Fingerfertigkeit hast in dem Moment. In meinen Augen ist es eine Verschwendung von Gehirnmasse, um es mal ein bisschen provokant zu sagen. Nicht, dass das nicht wichtig ist, das will ich gar nicht behaupten, ganz im Gegenteil. Die Arbeiten mussten und müssen gemacht werden. Aber so wie wir jetzt keine Bürogebäude voll Leuten mehr brauchen, die irgendwelche Buchhaltungsdaten einpflegen, weil die Systeme das automatisiert machen, wird es halt mit den aktuellen AI-Algorithmen auch da einen deutlichen Schritt nach vorne geben, um dann noch mehr aus diesen stumpfen Arbeiten rauszukommen und mehr halt dahin zu gehen, zu sagen, hey, ich forsche, ich überlege. Was natürlich einen höheren Bildungsstand voraussetzt. Ne? Man muss auch davon die Leute nicht vergessen, die dann quasi nicht mehr das repetitive Aufgaben machen sollen oder nicht mehr machen müssen, dass man die dann entsprechend noch abholt. Ich glaube aber auch, dass viele Ansätze in AI heute sind gleich, die auf die gleichen Methodiken basieren, Machine Learning, neuronale Netze. Es gibt ja auch andere Ansätze. Und ich glaube, wenn wir Maschinen dazu bekommen, anders zu denken oder vielleicht auch eine andere Art von Computer bekommen, wenn man jetzt an Quantencomputer denkt, dann kann das sicherlich nochmal eine andere Richtung nehmen, glaube ich. Ohne dass es uns als Menschen immer komplett ersetzen wird. Ich glaube, Intuition als solches ist sehr schwer nachzubauen. Ich glaube schon, dass es Algorithmen gibt. Also wenn ich einen Algorithmus habe, der mein Auto fährt, ist das ja schon ein Win, aber selbst da bin ich noch nicht, dass ich wirklich Intelligenz habe, weil auch wenn man drüber nachdenkt, Autofahren ist ein reiner Automatismus ab einem gewissen Punkt. Genauso ist das ja auch. Und wenn ich überlege, wie viel Kilometer autonomes Fahren schon hinter sich hat und mein Auto erkennt immer noch nicht die Schilder richtig, ist da auch noch ein Weg zu gehen. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, dass diese Intelligenz irgendwann kommt. Und was das für uns heißt, ist sehr, sehr umstritten. Zu Recht. Aber mal gucken.
Ich bin absolut kein Experte. Ich glaube, ich bin näher dran an den Themen als viele Leute in der breiten Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also das auch vorne weggeschickt. Da werden sich sicherlich viele Leute, die sich wirklich auskennen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen über Sachen, die ich sage in dem Bereich. Aber was, also was du beschreibst, also echte Intelligenz sozusagen, also stark, eine man unterscheidet ja in starke künstliche Intelligenz und schwache künstliche Intelligenz. Und schwache, alles, was wir jetzt an künstlicher Intelligenz haben, sind schwache künstliche Intelligenzen, weil sie nicht sozusagen dem Menschen ebenbürtig sind. Ich habe irgendwo gehört letztens, echte, sozusagen starke künstliche Intelligenz ist erreicht, wenn der Rasenmäher-Roboter genauso wenig Lust aufs Rasenmähen hat wie ich. So, und das beschreibt die Sache eigentlich ganz gut. Und großartig. Diese menschlichen Aspekte, vielleicht habe ich dann, bin ich dann nicht gebildet genug in dem Bereich, aber das sehe ich nicht, dass wir das abbilden können. Und dieser, sogar der Punkt mit der Intuition, den du gerade gesagt hast, der ist ja schon in Teilaspekten in schwachen künstlichen Intelligenzen abgebildet. Also die eine der krassesten künstlichen Intelligenzen, AlphaGo, die das Spiel Go beherrscht, für das man kurz gesagt einen gewissen Teil von Intuition braucht, weil es zu viele Spielkombinationen gibt, als dass man einfach alles durchsimulieren kann. Aber diese künstliche Intelligenz kann das, die kann das Spiel Go spielen. Also es geht immer bei allem, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, darum, dass ultraspezifische Tasks erfüllt werden. Und allein wenn es ums, ich glaube wirklich, das ist ein gutes Beispiel, Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen, bis Maschinen die richtigen, das ist so fernab von dem, wo wir sind, dass ich da echt keine Angst habe.
Ja, kann sein. Ich bin gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ich meine, du kommst wieder, so kommen einfach Höchst auf Stöckskin, wir sind ja schon fast am Ende jetzt, weil wir müssen die Frage klären, was ist eigentlich Intuition, und theoretisch ist Intuition Statistik, und dahingehend, ja, könnte man AlphaGo, den Computer irgendwie als intuitiv, aber am Ende ist das ja nur Wahrscheinlichkeiten, mit denen er umgeht. Es gab auch ein ähnliches Programm, wo die einen Machine Learning Algorithmus Pokern beigebracht haben, und der hat sich dann alle Hände angeguckt und irgendwann hat er angefangen zu bluffen, weil es in dem Moment statistisch richtig war. Ne? Es war gar nicht jetzt intuitiv, dass er sagte, ich verarsche den jetzt, sondern statistisch war es sinnvoll, in dem Moment zu bluffen. Ist das Intuition? Nicht so, wie ich sie empfinde oder verstehe, aber nee. Ich bin auch kein
Wissenschaftler. Aber das ist schon ein bisschen eine andere Sache bei AlphaGo, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Wir sind, glaube ich, auch weit weg von dem Thema, wo wir uns wirklich aus... Also ich jedenfalls. Ja,
absolut. Aber dafür ist diese letzte Transferrubrik immer da, um ein bisschen auch freizudrehen und rumzuspinnen. Ich finde es persönlich immer interessant, sowas auszudiskutieren und einfach auch mal sich diese Fragen zu stellen. Was ist eigentlich Intuition? Was sind wir eigentlich als Menschen? Und mich persönlich beschäftigt das häufig, wo du dir gerade im Kontext Machine Learning, und wenn ich gerade mal wieder irgendwas programmiere, wo ich mir so denke, Digga, könnte mir der Computer eigentlich nicht besser dabei helfen? Du glaubst gar nicht, wenn man programmiert, wie viel Code man schreibt, der schon tausendmal geschrieben wurde. Und warum muss ich den nochmal schreiben?
Doch, glaube ich.
Also, und da gibt es irgendwie auch keine zufriedenstellende Lösung, weil es am Ende im Detail dann wieder sehr individuell ist. Ne? Das ist ganz spannend. Auf jeden Fall. Ich würd dir lieber am Computer sagen, Digga, ich brauche das und das, schreib den Code. ich glaube, das ist auch gar nicht so weit weg, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, denn dieser heutige ist vorbei, zumindest was den Podcast angeht. Max, ich wünsche dir, danke dir vielmals für deine Teilnahme heute. Es war sehr aufschlussreich. Ich glaube, es war das erste Mal, dass wir einen Doktor dabei hatten. Ne? Ich habe das gar nicht genug betont, weil auch Max hat ja eine Dissertation geschrieben, nicht nur sein Mitgründer.
Ich bin Arzt.
Chris ab und so, gelbe Seiten gibt es nicht mehr, aber früher war es ja jeder Doktor, war auch Anrufe gekriegt, ob er einen Termin haben kann. In dem Sinne, ich würde gerne Mara auch hier wie immer nochmal rausstellen. Ich habe es hier eingeblendet für die Leute im Podcast. Das ist wie immer HTTPS und so. Und dann Mara, M-A-R-A, .solutions, also S-O-L-U-T-I-O-N-S. Also Mara.solutions. Ist lustig, das erste Mal, dass ich eine Solutions-Domain sehe. Ich habe selber edited.solutions, war mein allererster Auftritt für meine Freelancer-Tätigkeit tatsächlich.
.com war natürlich weg, sonst hätten wir das.
Cool, ja, oh, 4-digit.com ist aber auch schwierig, glaube ich. in dem Sinne, ja, Schaut bei den Jungs von Mara vorbei, wenn ihr für eure Firma Marktforschung automatisiert oder zumindest teilautomatisiert unterstützt haben wollt, dann kann Mara euch sicher helfen. Aber ich stelle dir einfach die Frage, wie ich sie allen meinen Gästen stelle, mit welchen Problemen muss ich, also anders, was kann Mara für mich tun?
Alles, was wir gerade besprochen haben, ne? Ja. Also quasi, wer braucht uns eigentlich, jedes Unternehmen, das irgendwie in einem Bereich unterwegs ist oder unterwegs sein möchte, weil wir können auch Markteintritte hervorragend begleiten, die irgendwie die Meinung von Konsumenten und Konsumentinnen analysieren, wissen möchten, und die Märkten unterwegs sind, wo Konsumentinnen das die Meinung in Form von Rezensionen äußern. Diese Unternehmen, die können ganz sicher von dem profitieren, was wir tun, weil das einfach, es bringt jedes Unternehmen voran, zu wissen, was Konsumentinnen denken, und die Analysen über den kompletten Produktlebenszyklus einfach relevant sind.
Sehr schön. Dann wisst ihr hoffentlich, ob ihr angesprochen seid oder nicht. Entsprechend, danke dir nochmal an der Stelle. Würde ich für heute abschließen. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Es hat mir wieder einen großen Spaß gemacht. Wenn heute Morgen Mittag haben wir es festgestellt, dass nächste Woche die liebe Sarah von Favey dabei ist, und Sarah hat ihr eigenes Modelabel gegründet, und das vor gar nicht allzu langer Zeit. Von daher wird sie uns nächste Woche ein bisschen berichten darüber, was es alles auf sich hat, was es auch für Herausforderungen hat, ein neues Modelabel rauszubringen, und warum ihr Modelabel sehr speziell ist, wird sie uns sicherlich auch erzählen. In dem Sinne, Max, nochmal vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, und jetzt die berühmten letzten Worte des Gastes.
Ich wollte nur sagen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, und allen, die zugehört haben, wo auch immer sie in der Woche sind, entweder ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche.
Genau, ihr Podcast kommt ja erst Anfang der Woche, genau.
Dann wünsche ich euch einen guten Start.
In dem Sinne, Leute, genießt den Freitagabend, wenn ihr zuguckt, und genießt jeglichen Tag, in dem ihr seid. Wenn ihr jetzt zuhört in Zukunft, dann schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, und bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.